Und das ist so, das seht ihr hier auch, ich kriege da immer so ein bisschen Gänsehaut, wo man denkt so, ja cool, so sehr tiefe Gespräche.
Ja.
Wahnsinn. Und das mit Senf.
Wofür Senf alles gut ist.
Ja. Und sagt, ihr seid nicht alleine, redet einfach. Sucht euch jemanden und traut euch mal, Dinge anzusprechen. Und auch beim SOS Kinderdorf habe ich das auch kennengelernt, wie heilsam das sein kann, wenn Menschen sich einfach öffnen und wenn man sagen kann, niemand ist perfekt. Da hat man vieles einfach noch alleine unterm eigenen Haus ausgetragen. Die Nachbarn durften nichts mitbekommen, großartig. Und immer, wie das so schön heißt, heile, heile Welt. Ne? Bei uns gibt's nicht. Und das heißt es ja, gibt's den Spruch, in jedem Haus gibt's irgendwie Leichen im Keller. Aber das war's, da haben die aufgehört. Aber es wurde nicht drüber geredet. Ja, welche denn? Lass doch mal, du kannst die ja wegschaffen, so, indem du einfach drüber redest. Wir sind ja alle füreinander da.
Und man denkt so, über Senf, was gibt's über Senf zu sagen? Oh, ja, ist scharf und zieht in die Nase, ja?
Aber es ist Senf, es ist ja nicht einfach nur ein Gelumpe, es ist ja schon...
Siehst du, das, genau das meine ich.
Auch als Videopodcast auf YouTube.
Ja, moin und herzlich willkommen zum Gezeitengänger-Podcast mit...
Jens.
Und Christopher. Und heute haben wir einen Spezialisten, einen Senf-Spezialisten. Und
moin.
Für alle, die sich immer fragen, warum Jens manchmal so komische Grimassen schneidet, heimlich unter dem Tisch ist der Senf, er hat das Senfgesicht und heute klären wir das Ganze einmal aus. Ja, Andi, mega, dass du da bist. Ja, du bist gelernter Koch und du hast ganz viel als Koch auch schon erlebt, hast für SOS Kinderdörfer gearbeitet. Du bist privat auch Musiker, du widmest dich viel der Musik, aber... uns würde natürlich interessieren, du hast mittlerweile dir echt was aufgebaut mit dem Küstensenf sozusagen. Wie bist du als Koch auf den Senf geraten?
Ja, schöne Einleitung. Also moin erstmal, hallo. Wie ich dahin geraten bin, also es ist so, dass es ein Familienunternehmen ist. Jetzt in der dritten Generation tatsächlich, also Oma lebt zum Glück noch, Opa ist leider verstorben. Aber so ist das Ganze, dass es irgendwann... ging so in diese Frage, was machen wir nun? Oma kann es nicht mehr alleine machen. Entweder es geht so weiter mit der dritten Generation oder halt nicht. Und gerade dieses uralte Handwerk, das ist ja wirklich so Senfmüllertum. Die meisten kennen das schon gar nicht mehr. Da haben wir uns auch überlegt, wollen wir das Ganze retten und weitermachen oder nicht? Und dann haben wir uns in diesen Versuch reingestürzt.
Senfmüllertum nennst du das?
Genau.
Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich kenne es auch nicht. Erzähl mir doch erstmal bitte, was ist ein Senfmüllertum?
Also Senfmüllertum, an sich ist es so, das Senfkorn wurde auch in der Bibel sogar schon benannt. Also das ist ja so, dass es ja ein sehr, sehr einfaches Gewächs ist quasi. Es ist ja einfach, man streut es irgendwo hin und schon direkt wächst daraus eine sehr große Pflanze.
Also ich könnte jetzt bei mir in den Garten gehen und könnte es zerstreuen und es würde wachsen.
Das können wir hier tatsächlich ausprobieren.
Echt wahr?
Ja. Genau. Und dann ist es so, also die erste Senfherstellung richtig ist, glaube ich, überliefert im 17. Jahrhundert in Düsseldorf, wurde in Deutschland so das erste Mal richtig Senf gemacht. An sich ist es so, dass man halt richtig dann aus dem Senfmüllertum wie auch dem Bäckertum richtig so mit diesen alten Mühlen, die man ja hier und da mal am Straßenrand sieht, da wurde dann auch Senf mitgemahlen. Und dann gab es richtige Senfmüller, ist heute leider kein Ausbildungsberuf mehr, aber die haben dann noch die Steine behauen und richtig so diese Tradition beherrscht. Und dann kam halt irgendwann die Industrie und hat sich das Ganze halt so eigen genommen.
Ja.
Und dann ging es bergab und jetzt geht es wieder bergauf. Mit kleinen Senfmanufakturen tatsächlich. Es werden immer mehr.
Schön.
Ja,
ich fand das so spannend. Wir haben uns ja vor ein paar Tagen erst getroffen, wie du in deinem Laden standest. Und wenn da dann Kundschaft reinkommen, es ist also ein liebevoll dekorierter Laden. Ja?
Bisschen urig.
Genau, so ein bisschen urig. Ne? Ja. Passt so ein bisschen hier an die Nordseeküste. Ne? Und
wo findet man den?
In Wilhelmshaven, also in der Nähe von der Kaiser-Wilhelm-Brücke.
Okay.
Das Ganze hat in Oldenburg ja mit Oma und Opa damals angefangen. Da hieß es noch Oldenburger Mühlensenf. Und Opa hat auch eine große Vision gehabt mit der Senfmühle, die sich da nachgebaut hat. Und dann jetzt in Wilhelmshaven haben wir halt leider dieses Historische nicht mehr. Aber wir haben halt einen kleinen Laden und eine Produktion. Und gerade das Ladengeschäft, das sieht sehr urig aus. Ja, schön. Da findet man Omas Akkordeon. Und ein viel, ich mache gerne so Modellbau und das stelle ich dann dahin, damit die Katzen das zu Hause nicht zerstören. Und auch im Schaufenster gerade Lego, so ein Lego-Piratenschiff. Dann sehe ich immer, wie die Kinder vorbeilaufen und sich dann darüber freuen. Es ist einfach schön, wenn man so einen Laden hat, wo auch Leute reingehen und dann einfach mal so eine Zeit verbringen. So ein Tante-Emma-Lädchen.
Schön. Genau. Halt mit Senf. Und darauf wollte ich halt hinaus, weil wenn man da als Besucher ist und man sieht dann so die Kundschaft, die da reinläuft und dann denken die sich erstmal gar nichts Böses und denken so, ah, hier gibt's Senf und gucken uns das mal an. Aber da haben sie die Rechnung ohne den Andi, ohne den Senf-Andi gemacht. Weil,
ohne den Senf-Wirt.
Ja, weil du erzählst und vor allem mit welcher Liebe und Leidenschaft du dann über Senf sprichst, wo man denkt so, über Senf, was gibt's über Senf zu sagen? Oh, ja, ist scharf und zieht in die Nase, ja?
Aber es ist Senf, es ist ja nicht einfach nur ein Gelumpe, es ist ja schon...
Siehst du, das, genau das meine ich, oder? Das ist halt eine große Leidenschaft, die sich dahinter verbirgt und es ist auch so ein bisschen, deswegen bist du hier auch so ein bisschen eigentlich so ein Traum, den du da lebst, der auch einfach immer größer wurde mit der Zeit.
Ja, also es hätte auch Ketchup sein können. Also ich bin jetzt nicht irgendwie aufgewachsen und dachte mir, Mensch, ich möchte Senfmüller werden. Sondern es ist eher so, da war ich dann irgendwie 8 Jahre alt, da hat dann Opa schon immer damit Senf und Oma natürlich auch, aber da hat man ja keine Berührungspunkte so. Und als gelernter Koch, da bist du nachher, was kennst du denn? Mal so einen Feigensenf, dann kennst du hier Senf für Rouladen, also so ein Klassiker.
Senfsoße,
Senfeier ist natürlich auch hier so ein traditionelles Gericht, aber so an sich, mit Senf hat man sich da ja nie beschäftigt. Aber dann, ich glaube, man braucht nur etwas, wo man drin aufgehen kann. Und gerade als Koch hat man natürlich dann die Kompetenz, du kennst dich halt mit Gewürzen und Kräutern aus. Das ist ein bisschen wie Lego bauen. Da baut man einfach verschiedene Dinge zusammen. Und das ist so die Kombination, etwas so einfach weiterleben lassen und auch in diesem alten Stil und dann halt ja geschmacklich in die heutige Zeit geholt.
Genau, ihr habt ganz abgefahrene Sorten. Ne?
Was würde denn passieren, wenn ich jetzt, Christopher war ja schon bei dir, wenn ich jetzt bei dir reingehen würde und ich möchte... Ich möchte einen besonderen Senf haben, so ein bisschen wie leichten Senf mit einer Knoblauchnote. Was würdest du mir denn da erzählen?
Also ich persönlich liebe Knoblauch. Okay. Er ist tatsächlich nicht bei uns auf Platz 1, aber wir haben einen Knoblauch-Bärlauch-Senf. Okay. Den schraube ich aber noch auf die Nummer 1, ich spüre das schon. den kann man für alles nehmen. Also sofort würde ich erstmal sagen, moin, du kannst hier alles probieren. Ja. Und das finde ich immer so toll, weil wie oft ist man irgendwo in so einem Lädchen und dann für viel Geld nimmt man was mit.
Probiere ich den Senf denn wirklich
vor Ort?
Und dann aber naturell, also ich sag so, also pur oder echt pur.
Ja, also du musst ja schon wissen, worum es geht. Ich kann dir da natürlich einen tollen Käse zugeben und dann sagst du nachher, oh ja, aber...
Der Käse ist gut, der Senf ist scheiße.
Genau, hat der aber schon gut hingekriegt. So, ne? Und dann mit Geschmacksverstärker und so. Ja. Und wenn ich auf Märkten unterwegs bin, das macht man ja auch so, wenn man so ein kleines Lädchen hat, dann lasse ich die Leute mal mit Brot probieren. Aber im Laden am besten ist es, wenn man wirklich nur diese reine Aromatik hat. Und dann kann man den Leuten so ein bisschen auch entlocken, was die so vorhaben. Also ich frage dann auch gerne, so, wofür brauchst du den denn? Wenn du sagst, so, ich mag gern Knoblauch. Was willst du denn gerne so machen?
Boah, gut, ist auch wirklich eine gute Frage. Ich glaube, ich mag insgesamt gerne Knoblauch. Also auch wenn er stinkt oder man danach stinkt. Ich mag den halt gerne. Ne? Und ich mag halt eben so das mit Senf in Verbindung... würde mich einfach mal interessieren.
Du kannst ihn hier probieren. Ich hab was vorbereitet.
Das wusste ich wohl. Mache ich aber lieber, glaube ich, nach dem und nach unserem Podcast, sonst wollen die alle nicht mehr neben mir sitzen, glaube ich.
Nein, ich bin da abgehört.
Ja, du hier gleich, ja.
Die Zuschauer, die uns sehen und hören, die riechen dich ja nicht. Ja, also von daher feel free, hau dir mal so Knoblauch-Senf da rein.
Hast du eigentlich schon mal Senf, also so Senf von uns probiert?
Nee, das ist jetzt tatsächlich Premiere für mich.
Okay, hast du gleich meinen Lieblingssenf. Also, das ist jetzt ein Holzstäbchen, damit kann man wunderbar probieren. Also, es gibt so einen, ich sag immer gerne Mythos, aber ich glaube, es verbiegt sich mehr dahinter. Ich bin nur kein Lebensmitteltechniker. Man sollte nicht mit einem Metalllöffel in ein Glas Senf reingehen.
Also deswegen, den Knoblauch riech ich schon mal.
Heftig, ne? Macht einsam, aber glücklich.
Sehr schön. Ich finde, das Glas ist natürlich, das sieht man jetzt, das können die Leute jetzt nur hier bei dem Videopodcast sehen, aber es ist so ein richtig kleines, süßes Glas, also nicht so eine Packung Senf, wie man sie sonst kennt aus den Supermärkten, sondern es ist wirklich richtig.
Vor allem, es gibt auch so richtig Steingläser, die ihr da habt, so Steintöpfe, glaube ich.
Steingut-Töpfe. Früher, traditionell, wurde Senf so gelagert, also im Glas natürlich nicht, sondern halt, weil dieser Steintopf, der temperiert sich selber, den kann man auf dem Esszimmertisch stehen lassen oder früher ja auch in dieser Dunkelkammer.
Super lecker.
Cool.
Also wirklich.
Auch pur, ne?
Ja.
Passiert mir auch häufiger.
Auch nicht scharf. Also ich finde den auch jetzt nicht, der ist auch nicht scharf, also wie man sich so, man kennt ja Senf extra scharf oder auch mittelscharf, aber der schmeckt richtig lecker, ein bisschen süßlich.
Genau.
Super. Darf ich ihn behalten?
Ja, natürlich.
Den kriegst du jetzt nicht, Chris. Danke.
Ja, gerne. Genau, das ist direkt dann der Knoblauchsenf. Ich liebe den zu Bratkartoffeln tatsächlich.
Ah, okay.
Dafür liebe ich, oder für zu so einer Wurst. Also es muss ja nicht immer auch mit Fleisch sein. Also das ist ja auch schon mal so, dass man den Leuten auch sagen muss, ey, ihr braucht Senf nicht nur für eine Bratwurst.
Ist inzwischen ja ganz oft genau. So, ne? Veganes Essen. Du bist ja auch, glaube ich, Veganer, ne, Chris?
Mhm.
Ja.
Ach, krass. Genau. Cool. Glückwunsch. Sehr gut. Ja.
Genau. Also man merkt, du hast die Senfliebe, trägst du in dir, ja. Und diese Funken, der springt halt einfach über, ne? Also nicht, dass die Leute denken, so, jetzt unterhaltet ihr euch hier über Senf, was ist da denn los? Es geht hier uns nicht um die Produktwerbung, sondern einfach, wie du mit der Liebe dahinter hinter deinem Laden stehst und wie das Ganze größer und größer wird. Und du hast das so schön in dem Laden beschrieben. Ich hoffe, du weißt, worauf ich jetzt abziele. Sonst helfe ich dir gerne auf die Sprünge. Aber du standest da in dem Laden und sagtest so, das ist schon abgefahren, wenn man in etwas einfach nur Energie reinsteckt, ohne so ein großes Ziel, weißt du?
Ja, das stimmt, tatsächlich. Ja, genau. Das ist dieses, das große Wie auch, ne? Wie man etwas macht. Du kannst ja einfach zur Arbeit gehen, kannst dich da einstempeln und dann nach Hause gehen. Du kannst aber auch in einer Sache richtig aufgehen und dich mit dem Thema beschäftigen. Und ich erkläre das immer gerne so den Kunden, die auch sagen so, boah, Wahnsinn, und das ist aber jetzt ja nicht der Senfmüller, mit dem ich rede. Oh, das machen wir voll selber und das ist so unsere Leidenschaft. Und ich meine, früher sind wir nach Hause gegangen, haben unseren Eltern ein Bild gezeigt aus der Grundschule oder aus dem Kindergarten und die haben uns dann so ein bisschen gestreichelt und gesagt, boah, Mensch, das hast du aber toll gemacht. Und so fühlt sich das an, wenn man Sachen selber macht, die Leute dann direkt vor Ort auch probieren und dann so wie du gerade auch, boah, lecker. Und das ist so, das seht ihr ja auch, ich kriege da immer so ein bisschen Gänsehaut, wo man denkt so, ja, cool, so. Ist ja auch eine schöne Symbiose, die man da eingeht, ne? Und ja, was gibt Schöneres, als Leuten auch irgendwie so auf die Sprünge zu helfen mit einem guten Senf und dann nochmal was zu verbessern einfach, ne?
Ja, ja, und dieses Feuer, im wahrsten Sinne des Wortes, springt langsam über, ja? Langsam, aber stetig. Es explodiert manchmal, wie du schön gesagt hast, du steckst etwas Liebe rein und dann, das waren so deine Worte, findest du es spannend, was dann daraus auf einmal entsteht, obwohl man gar kein klares Ziel oder sowas in dem Sinne vor Augen hat. Und diese Liebe ist jetzt auch zu vielen anderen, bekannteren Leuten übergesprungen. Es gab mal einen Fernsehbeitrag und
stimmt, ne? Vom NDR tatsächlich.
Vom NDR.
Über deinen Senf. Über
da haben Senf. Die bei unserem Bauern, weil wir lassen regional anbauen, haben die bei der Familie Vresmann, so heißt die, nämlich in Alteneute sind die. Und da haben die da gedreht und dann irgendwann kam ganz schnell der Anruf und dann so nach dem Motto, wir müssen jetzt bei euch drehen, wir sind hier bei den Bauern, es geht um Senf und das geht ja zu euch. Ist ja cool, wir kommen vorbei. Und haben wir gesagt, okay, cool, wir haben da Bock drauf.
Was ist dann passiert?
Ja, da ist sehr, sehr viel passiert und zwar auch zu einer richtigen Zeit, denn Corona ist natürlich auch immer noch schon irgendwie gefühlt lange her, aber dann doch nicht. Und
habt ihr bestimmt sehr drunter
gelitten. Das war, ne? Ja, das war unser Glück mit dem NDR-Beitrag, denn das war genau kurz vorher. Also wir konnten tatsächlich dann noch ohne Maske drehen tatsächlich, also alles noch fast normal. Und dann, danach ging es halt dann los, ne? Dann hatten wir zum Glück durch die vielen Fans, die wir dann gewonnen haben und durch die Bestellung, hatten wir dann genau, dass sich das aufgehoben hat, weil sonst wäre vielleicht auch die kleine Senfmanufaktur dann daran zugrunde gegangen, weil man braucht halt auch Leute, die auch einfach auch auf dem Markt meinen Senf mitnehmen und ohne Markt kein Senf.
Die Online-Bestellung ging
durch die Decke.
Durch die Decke.
Das war der Wahnsinn. Ich habe noch da die Bilder tatsächlich und wie wir dann auch die Pakete im Laden gestapelt haben. Also
das hast du gesagt, ihr habt den Laden zugemacht.
Mussten wir, weil die Leute da einfach, also erstmal die Produkte müssen ja dann auch weg, weil die werden ja verkauft und was wir da ja auch einstellen, ist dann ja auch weg. Also der Laden war so gut wie geräubert und dann müssen die Pakete ja auch irgendwo hin und wer das mal sich angucken möchte, da genau, das heißt Scharfmacher des Nordens und da sieht man auch, wie klein das alles ist bei uns und wenn da mal so ein paar hundert Pakete...
Scharfmacher des Nordens, so ein geiler Name.
Witzig. Weinen gehört zum Handwerk, ist der Slogan. Sehr cool und so ist es. Da machen sich die Leute kein Bild, das ist wirklich
fürchterlich. Habt ihr euch den Namen denn selbst ausgedacht, oder?
Ja, ist von unserem damaligen Senfmüller auch so ein Slogan gewesen und das stimmt vollkommen. Es ist total unangenehm, Senf herzustellen.
Ja.
Deswegen zeige ich Leuten das auch gerne, also so Führung und Verkostung biete ich gerne mal an, um dann den Leuten nochmal zu zeigen, so Mensch, Mach doch mal, halt doch mal die Nase in so einen Senf rein.
Weil es unangenehm, weil es so scharf ist dann?
Ich lade dich ein, komm mal. Das ist wirklich, du machst dir kein Bild. Ja. Wir hatten auch da jetzt ein paar Mal wirklich auch mit dem Kameramann, der hat dann gesagt, ich kann nicht mehr. Dem lief die Suppe hier so runter. Wirklich, es ist unerträglich.
Ja, glaube ich.
Aber auch schön.
Ja, das heißt, also du hast den Laden an dich gemacht und ihr habt Pakete gepackt, genau, und gestapelt. Genau. Ne?
Und ich muss noch kurz sagen, ich weiß noch, wie wir dann da, kam dann die Ausstrahlung immer näher und wir saßen dann da und haben uns das dann angeguckt und dann war der Ausstrahlung im Senfladen tatsächlich, haben das schön aufgebaut und Oma auch mit dabei.
Public Viewing gemacht.
Und dann machte das schon so bing, bing, bing und wir haben uns gefreut und wir wussten gar nicht zu dem Zeitpunkt, wir hätten schon längst anfangen müssen, diese Bestellung zu packen. Am Ende haben wir dann wirklich den Leuten so gesagt, oh Mensch, könnt ihr noch mal so 1-2 Wochen warten, bis ihr euren Senf kriegt. Denn das ist ja auch...
Was war das? Kann man das irgendwie... muss natürlich keine Geschäftszahlen verraten, aber kann man das irgendwie ausdrücken in Relation von wie viel 100%iger Steigerung das da auf einmal passiert ist?
Mehr als 100. Also das ist dann die... Also wenn man jetzt irgendwie fiktive Zahlen zum Beispiel, wir haben im Jahr 100 Online-Bestellungen gehabt und dann quasi gefühlte 1000.
Ja.
An einem Tag.
An einem Tag.
So, und okay. Das unser Pakt. Und dann hast du ja das Ding, dann geht's los, so, Versandmaterial. Ja. Hab das mal da so, weil wir wurden nicht vorgewarnt. Da kam nicht jemand an und sagte, so, Achtung, es wird eine Ausstrahlung geben und dann werden die bestellen, bis es nicht mehr geht. Und,
ich höre manche vielleicht zu Hause denken und sagen, ja gut, aber wenn so ein Fernsehbeitrag übereinläuft, dann rechnen wir doch, man doch damit, haben dass sowas kommt.
Nein, wir waren da total blauäugig.
Ich glaube auch, man macht sich das gar nicht so als Vorstellung, dass es dann...
Muss ja auch nicht, kann ja auch, wo willst du es wissen, dass das so bombig abläuft? Ja. Also das weißt du ja wirklich nicht.
Genau das.
Ich hätte genauso, glaube ich, vermutet, wie ich gedacht, okay, wird gut, aber wenn es ein bisschen was ist, dann ist es toll, aber dass das so dann abgeht, vorher.
Und die Leute haben ja auch gesagt, oh Mensch, ihr seid so ein tolles Team und dann mit Oma dabei und dann dieses so, diese Leidenschaft dahinter.
Dieser Familienbetrieb, glaube ich, war auch so ein Fokus.
Wenn man das ja nicht spielt, sondern wenn man das hat und ist, dann macht man sich über die Konsequenzen keine Gedanken. Dann denkt man sich auch, ja, das ist halt so, wie es immer ist. Ja, und das ist normal. Und das ist erstaunlich, was es dann für Wellen schlägt.
Also, ja, voll.
Ja.
Wellen geschlagen hat es auch in einen weiteren Podcast. Baywatch Berlin.
Ja.
Da tauchte euer Senf auch auf. Wie war denn da der Zusammenhang?
Da war so, ich höre das gerne mir mal an und da ging es dann darum, Baywatch Berlin.
Kenne ich überhaupt nicht.
Das habe ich was sehr empfehlenswert. Ist auch ein guter Podcast.
Ja, Comedy-Podcast im weitesten Sinne. Ne? Genau. Aber mehr als das, würde ich sagen. Okay.
Ja. Und da ging es dann darum, dass Klaas dann gesagt hat, oh ja, ihr könnt mir Sachen schicken. Schick mir Häuser, Boote. Ich will auch mal Geschenke haben. So. Und dann habe ich dann irgendwann zu Oma auch gesagt...
Ach, Klaas Heuer Umlauf aus Oldenburg.
Aus Oldenburg.
Ah,
und Oma ist ja auch Friseurin aus Oldenburg tatsächlich. Genau. Ich glaube mal, die kannte auch irgendwie die Familie. Ich bin mir da aber ganz unsicher. So, die weiß ich nicht mehr genau. Aber dann ging es dann auch darum, dass ich dann auch die Idee hatte, so, ach Mensch, wir schicken dem den Oldenburger Pinkelmostrich. Das ist der allererste Senf, der kreiert wurde.
Passt ja aber auch wunderbar.
Und ich habe dieses alte, ich habe ihn nur leider heute nicht dabei, aber ich habe dieses alte Design auch noch gefunden, so wie das halt war. Und dann habe ich denen so einen Zettel geschrieben und gesagt, so, wir schicken dem jetzt Senf. Und wie das manchmal so ist, ach Quatsch, Andi, das wird nicht funktionieren, da, als ob der da einen Senf aufmacht und so. Und tatsächlich war dann das dann in dem Podcast, mir rutschte auch das Herz in die Hose, so nach dem Motto. Weil auf einmal hörte ich dann nur so, die Einleitung war dann, ja, und ich habe so viele Pakete bekommen und wenn ihr aber erwähnt werden wollt, dann müsst ihr da nochmal hier doch mal richtig viel Geld reinlegen. Und dann war so, ja, aber warte mal hier, da hinten steht doch bei dir Senf da rum. Und dann hat er dann ganz kurz über Senf geredet und tatsächlich über den Küstensenf, also über, ja, den Oldenburger Pinkelmostrich.
Ist schön.
Und das ist schon echt krass, also wenn man so das einfach macht und das so Wellen zieht, ne? Und ja.
Ja, mittlerweile beliefert ihr auch schon seit einiger Zeit eine große Hotelkette. Habt dafür
einen
Senf kreiert, genau, den Hafensenf, wenn ich glaube ich richtig weiß, genau. Wie ist denn das? Seid ihr auf das Hotel zu oder ist das auf euch zu?
Also man könnte, oder das macht man, wenn man eigentlich so ein engagiertes Unternehmen ist, dann macht man eigentlich immer Werbung und Klinken putzen und hier und da und alle anschreiben, auch Wiederverkäufer. Wir machen das tatsächlich nicht so. Wir sagen einfach so, nee, die Leute, wenn die was wollen, die kommen schon zu uns und wir haben da auch eine offene Tür. Also man kann immer sich bei uns melden. Und da war es so, dass viele Restaurants das gerade zu dem Zeitpunkt noch ausprobiert haben, mal regionale Produkte mit reinzunehmen. Und gerade Senf ist natürlich auch da im Atlantic Hotel in der gehobenen Küche auch gut ein schönes Thema gewesen. Und die haben das mit uns dann aufgebaut. Also die haben gesagt, okay, ich will jetzt den Kuttersenf und könnt ihr den nochmal ein bisschen so grobkörniger machen und hier und da. Und dann haben wir dann tatsächlich mit dem damaligen Küchenchef haben wir dann eine Sorte kreiert. Und das ist echt cool, wenn man da auch noch so Leute hat, die einen auch so ein bisschen unterstützen und dann ja auch dieses Produkt mit aufnehmen und die geben das jetzt gerade als Amis Göl raus. Das ist quasi Gruß aus der Küche. Oder wir haben eine Bäckerei, die arbeitet mit unserem Senf. Wir haben auch einige Schlachtereien, die das so mit verarbeiten. Und das finde ich cool, dass da so...
Gibt ja auch, Jens ist ja ein persönlicher Musikfan, also er liebt ja Musik und hört sehr, sehr viel Musik, kennt sich da auch sehr gut aus. Mal gucken, ob du, ja hier, der Banause, der rechts neben dir sitzt, dieser Jens. Und vielleicht mal gucken, vielleicht kennst du die Band, denn es hat auch, im Bereich Musik hat jemand mal über euch Senf kreiert.
Im Bereich Musik hat jemand Senf kreiert? Hilf mir kurz auf die Sprünge, ich muss mir kurz überlegen.
Steht im Regal, unten rechts.
Und meinst du mit den Rocket Beans?
Genau.
Meinst du das? Das war auch total, aber also bei uns passieren Dinge, da manchmal schütteln wir auch im Kopf und wenn ich das dann auch Omas 82, wenn ich das Oma erzählt, dann...
Die kennt die Rocket Beans nicht mehr, also, oder?
Nee, da hat ein Typ in Tokio, hat einen Stream aufgemacht und heutzutage ist das ja mit Twitch und dann hier, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber komm, wir gucken uns Twitch gemeinsam
ist,
was an.
Twitch ist ein
Streaming-Portal, in dem Sinne, wo man selber, was weiß ich zum Beispiel, spielt und dann streamt man das, während man spielt oder andere gucken zu, während du was sagst.
Alles klar, genau. Okay. Und der hat dann gesagt, komm, wir gucken jetzt mal irgendwas und dann ist der irgendwie bei NDR-Dokus gelandet und dann hat der halt Senf quasi gefunden und hat die Community gefragt, Mensch, stimmt mal ab und dann haben die abgestimmt, ey, guck dir mal die NDR-Doku an mit dem Senf.
Ach Quatsch.
Hat der auch gemacht und irgendwie eins zum anderen kam dann, dass wir dann nachher eine Anfrage hatten, da wurde Colin Gäbel für den Grimme-Preis nominiert und der hat so Löffel, Messer, Gäbel hat er, so eine Show quasi, wo der so Sachen bewertet, auch so mal von Haribo oder irgendwas, so verschiedene Dinge einfach. Und da hatte er das große Senf-Tasting und wir waren nicht dabei, aber dann haben wir hinterher halt dem gratuliert. So, und dann haben wir aber im Nebensatz einfach fallen lassen, wenn du willst, komm doch mal vorbei und wir zeigen dir mal, wie Senf gemacht wird. Und der kam vorbei und ja, dann hat der mit seinem Kumpel zusammen, hat der halt einen Senf kreiert. Also beide zusammen. Auch sehr empfehlenswert, guckt euch das an. Das ist wirklich sehr, wie sagt man das, auf so eine tiefe Comedy-Schiene. Also die haben das so, wie heißt das denn, dieses professionelle Performing so und also sehr interessant. Von den Rocket Beans, guckt euch das an. Das große Senf-Spezial.
Also sind ja manchmal Wege bei euch, wie sich das erschließt. Das ist ja unglaublich eigentlich, oder? Unglaublich. Dann geben andere unglaublich viel Geld an Marketing-Summen aus, um solche Ziele zu erreichen. Aber und ihr macht das so, das ist ja toll.
Ich habe mal in einem Restaurant gearbeitet und der hat mir so ein bisschen diese Philosophie beigebracht. Er war selber auch kein gelernter Koch, aber der hat auch gerne sich tiefer mit der Materie beschäftigt. Und der hat immer zu mir gesagt, Andi, die beste Werbung ist gar keine Werbung. Einfach nur, steck da so viel rein, wie es geht in eine Sache und dann brauchst du nur Zeit. Und ich meine, wir haben doch eigentlich genug Zeit. Natürlich ist das Leben so schnelllebig und so, aber eigentlich, im Grunde genommen, haben wir echt viel Zeit.
Und darf halt nicht aufhören. Genau. Und darf halt nicht aufhören und ganz viele hören dann kurz vor dem Durchbruch auch auf, weil die dann
irgendwann weil denken, sie nicht den Mut, weil sie den Mut verlieren.
Genau, Wie behältst du deinen Mut?
Ja, ich behalte meinen Mut dadurch, dass ich mir zum Beispiel mal die Geschichte von der Bäckerei angehört habe und da ging es darum, dass sein Urgroßvater oder Ururgroßvater mal angefangen hat, auf dem Markt halt Brötchen verkauft und jetzt hat der eine große Bäckerei, viele Mitarbeiter und den Traum halt ausgebaut und ich glaube, das ist das Ding, steck Liebe, Leidenschaft, Hingabe in eine Sache rein und dann ist es vielleicht in der nächsten Generation erst das, was dann so richtig Früchte abwirft, aber man muss einfach nur das machen, was man halt gerne macht so und wir sind auch ein junges Unternehmen, wir haben vier Tage Woche oder eine 4,5 Tage Woche, dass wir auch sagen, Mensch, die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir auf der Arbeit, ne? Dann lass uns hier doch einen Ort erschaffen, wo man einfach mit einem guten Gefühl hingeht und wo man mit einem schönen Gefühl wieder nach Hause geht, weil man etwas Sinn, also den Dingen einen Sinn gegeben hat. Und ich finde schon, diese Erhaltung von so einem alten Handwerk, das ist ein schöner Sinn.
Definitiv, ja. Auch toll, die Umsetzung, wie ihr es gemacht habt. Also ich finde das sehr bemerkenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön.
Absolut. Ja, matcht natürlich auch mit deinem Kochberuf ein bisschen zusammen, aber ist natürlich dann doch wieder was ganz anderes. Ne?
Ja.
Du hast ja sozusagen als Koch vorher auch bei den SOS-Kinderdörfern gearbeitet.
Ja, genau.
Da hast du bestimmt auch eine Menge erlebt und gesehen. Ne?
Erzähl doch mal von das war Zeit. Eigentlich vom Kochen her am entspanntesten tatsächlich, weil
das ist Großküche dann, ne?
Nicht direkt. Es war ein Familienzentrum, also da war so ein Begegnungsort einfach. Und da war eine Krippe dabei. Da war dann auch tatsächlich mein Sohn. Und ich habe dann auch für meinen eigenen Sohn gekocht. Ach, und es war so niedlich. Da konnte ich dann so aus dem Fenster gucken und habe den dann gesehen, wie der sich da so an der Scheibe festgesaugt hat. Und das war halt also sehr, sehr nah beieinander. Und habe da lange Zeit Arbeitslose wieder eingegliedert. Und das war so ein bisschen, ich wollte immer im sozialen Bereich arbeiten. Und das war echt eine sehr, sehr schöne Zeit. Manchmal natürlich auch eine harte Zeit, weil man viel mitkriegt. Und ich habe da, jeder hat immer so eine harte Geschichte im Leben. Und weil man manchmal so eine Wahrnehmung hat, wo man sagt, das, was ich erlebt habe, ist das Allerschlimmste. So, das ist, wenn man sich manchmal ganz viele Geschichten anhört, dann kriegt man so ein anderes Gefühl dafür. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass da einer gesagt hat, Mensch, meine Eltern wollten mich mehrfach umbringen und die Treppe runterschmeißen und dann kam er ins Krankenhaus und dann erzählt er das aber ganz normal. Und dann saß ich da und dachte mir, oh Gott, und ich habe eine schwere Kindheit gehabt. So,
ja. Das relativiert vieles wieder, ne?
Genau, und dass man mal so einen Sinn dafür bekommt und ein Gefühl dafür, was das Leben eigentlich wirklich ist und dass man sich auch nicht immer in diesem Leid verlieren darf, sondern dass es immer eine Geschichte gibt, die auch tatsächlich schlimmer ist und die mehr bewegt. Aber dann guckt euch denjenigen mal an, der das erlebt hat. Und die meisten tatsächlich, die erzählen das auch mit einer Lebensfreude, die sie innerlich noch haben. Also nach dem Motto, gib nicht auf. So, es gibt Sachen, die passieren, die sind schlimm im Leben, aber die machen dich auch einfach härter und bringen dich weiter. Ne?
Ja. Ja. Klar.
Das habe ich so mitgenommen.
Es ist immer individuell, das Erleben. Ne? Mhm. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe in Berlin mal mit einer Freundin zusammen, haben wir da so Tanzkurse gegeben. Also sie war Tanzlehrerin, ich habe das einfach nur videomäßig begleitet und die Choreografien so ein bisschen dann visuell inszeniert. Und das war auch eine ganz harte Ecke in Berlin, in der Soldiner Straße. Und da waren eben auch also alles, das war jetzt eine reine Mädchengruppe in diesem Beispiel und da war auch ein ganz junges Mädel, die war zu dem Zeitpunkt 9 oder 10 Jahre alt, die stand dann auch vor mir und die war auch so total lebensfroh und lebensbejahend, hat immer so viel Spaß da und so viel Freude und so mitgebracht, jeden Tag. Und dann fragte ich sie, wie geht's dir, was hast du gestern so alles gemacht und so? Und dann sagt sie so, ja, ich habe meinen Bruder gesehen. Ich so, ja, ist doch cool und so. Ja, und ich so, und verstehst du dich gut mit deinem Bruder? Ja, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht sagen. Ich so, wieso? Ne? Ja, ich habe den das erste Mal gesehen.
Krass.
Ich so, wie das erste Mal gesehen? Und dann sagte sie halt auch so, ja, der war ja im Gefängnis, weil der mal versucht hat, meine Mama umzubringen mit einem Messer aus der Küche.
Das meine ich, dieses
so. Und auf einmal ist der zu Hause und mir schossen natürlich 30 Trilliarden Gedanken durch den Kopf. Alter, wieso ist der da zu Hause bei den kleinen Mädchen und so und was ist da passiert und so. Aber sie hatte da so eine ganz andere Herangehensweise, so eine Akzeptanz und so, wo ich auch denke, da habe ich dann so begriffen, okay, die hier sind zum Tanzen, die diese Liebe gerade ausleben, die haben alle, sonst wären die nicht da. Ne? Das war wirklich so ein Aufbaukurs. Sonst, die haben alle eine krasse Geschichte, die dahinter steckt. Und die können diese Lebensfreude trotzdem zelebrieren. Mhm. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Ja. Deswegen fiel mir das gerade ein, als du das erzählt hast, diese Erlebnisse.
Genau, ich habe da ganz viele Geschichten von, wo einige, die geflüchtet sind, beschossen wurden und sagte, ich wollte auch immer ein Restaurant haben. Und das ist dann in die Brüche gegangen und dann sind wir geflohen und dann wurden wir richtig da vom Auto mit so einem Gerät dann da, abgefahren und dann merkt man mal, was das Leben für eine Facette hat, also was es alles gibt und wie man sich manchmal auch in kleinen Problemen verliert und die gedanklich sehr groß erscheinen lässt.
Das hast du sehr schön gesagt, ja, cool. Genau das ist es nämlich auch, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist, vieles erscheint dann ganz anders, auch im ganz anderen Licht und das sollten wir uns auch öfter mal wieder vor Augen halten, finde ich. Sehr schön.
Schade eigentlich, dass der Mensch das immer wieder vergisst.
Ich glaube, das ist aber auch wieder menschlich.
Ja, was heißt vergisst? Ich glaube, dass wir schon die Fähigkeit haben, wie wir das jetzt auch gerade machen, wir bringen gerade so ein Thema rein und schwingen uns da rein und dass wir auch füreinander da sind. Mhm. Und ich denke auch, dass so ein Podcast ja auch dafür da ist, damit auch andere sich da so ein bisschen aufgehoben fühlen und dass man die ein bisschen mit an die Hand nimmt und sagt, ihr seid nicht alleine, redet einfach. Mhm. Sucht euch jemanden und traut euch mal, Dinge anzusprechen.
Das ist vorhin so draußen so schön erzählt. So ein bisschen auch so, die Zeit ist jetzt eine andere, wo man, genau, wo es anfängt, dass man über Themen reden kann.
Genau. Hm. Das war früher anders. Also ich kenne das an der Generation von meinen Eltern oder davor. Da hat man vieles einfach noch alleine unterm eigenen Haus ausgetragen. Die Nachbarn durften nichts mitbekommen, großartig. Und immer, wie das so schön heißt, heile, heile Welt. Ne? Bei uns gibt's nicht. Und das heißt es ja, gibt's den Spruch, in jedem Haus gibt's irgendwie Leichen im Keller. Aber das war's, da haben die aufgehört. Aber es wurde nicht drüber geredet. Ja, welche denn? Lass doch mal, du kannst die ja wegschaffen, so, indem du einfach drüber redest. Wir sind ja alle füreinander da. Hm. Ja.
Ja.
Und das hört halt auf. Also ich merke halt sehr die Zeit, dass viele miteinander reden, und auch beim SOS Kinderdorf habe ich das auch kennengelernt, wie heilsam das sein kann, wenn Menschen sich einfach öffnen und wenn man sagen kann, niemand ist perfekt. Und gerade in der heutigen Zeit mit Instagram und den ganzen
Schnelllebige, ne?
Wir haben zwei Kinder, und da ist auch das Ding so, man sieht dann immer diesen perfekten Vater oder die perfekte Mutterrolle und was man nicht alles leisten muss, aber wenn man mal dahinter guckt, so, das ist alles aufgeblasen. Ja. Ja, einige, die mich näher kennen, wissen, dass ich wollte gar kein Koch werden. Ich wollte immer im sozialen Bereich arbeiten, haben auch ein FSJ gemacht, was mir auch nochmal wahnsinnig viel gebracht hat, weil man einfach im Leben einen ganz tiefen Einblick bekommt, wie das auch so mit dieser Trennung, dass es gesagt wird, dem Menschen mit eingeredet, ihr habt eine Behinderung, ihr seid anders als alle anderen. Und ich habe das immer nie verstanden, also auch wo ich dann da in dieser Werkstatt drin war, da dachte ich immer, das kann doch nicht sein, dass man das so trennt. Man ist doch ein Mensch, man ist doch nicht ein behinderter Mensch oder so ein Dunkelhäutiger, was auch immer. Man ist ja immer ein Mensch einfach, und wie sind wir denn so krass in der Gesellschaft drauf, dass wir das dann so in so Schubladen stecken? Und ich, ja, es ging nicht, ich konnte im sozialen Bereich nicht arbeiten, durch meine schulische Ausbildung hat es einfach nicht gereicht, und ich habe das damals schon nicht verstanden, weil ich dachte, aber das Herz ist doch wichtig, so, warum denn das, was auf Papier steht? Ich habe da einige erlebt, wo ich dachte, krass, du arbeitest im sozialen Bereich, warum? Ja, warum denn nicht so die Ehrenamtlichen, warum kriegen die denn irgendwie kaum Geld und du richtig viel, so, das ist eigentlich irgendwie unfair.
Das passt nicht ins System.
Genau.
Das müsste längst überholt werden, man müsste wirklich viel mehr auf die Qualifikation hier
gucken. Genau das. Wer prüft die denn? Also das ist ja auch immer das Ding. Warum wird das denn so auf Papier immer so, Bewerbung kommt rein und dann, aber warum wird denn nicht mal geguckt so, warum machst du es genau? Und jetzt mal nicht nur so eine ausgedacht, sondern jetzt mal ehrlich, warum möchtest du denn beim SOS Kinderdorf arbeiten? Oder warum möchtest du in der Behindertenwerkstatt arbeiten oder was auch immer? Und ja, genau, das war immer so mein Traum, und dann halt habe ich Koch gelernt und dachte mir, jetzt direkt nach der Ausbildung habe ich dann meinen erweiterten Realschulabschluss, den habe ich dann durch die Lehre bekommen und habe mich dann direkt beworben, Sozialassistenz, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass die nur Leute nehmen, die schon, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Das heißt, ich habe mich zweimal beworben und zweimal nicht genommen, und aber gut, dann bleibst du halt jetzt Koch. Und jetzt halt haben wir es gesagt, okay, wir nehmen es wieder rein, also dann kam ja auch SOS Kinderdorf, dann hatte ich ja beides vereint, und dann vom SOS Kinderdorf dann in das Familienunternehmen. Und da habe ich gesagt, okay, ich möchte das Projekt nochmal mit reinnehmen. Und da haben wir jetzt einen Integrationsbetrieb quasi am Laufen und arbeiten mit Menschen mit Behinderung zusammen, was aber irgendwie klingt, als wäre das was anderes. Ich sage jeden Tag immer, wir sind alle gleich. Weil was ich festgestellt habe, man muss da auch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, indem man sagt, nein, du bist nicht anders als alle anderen. Du nimmst dich vielleicht so wahr, weil andere das zu dir gesagt haben und auf Papier, und du hast einen Schwerbehindertenausweis und so, aber jeder Mensch hat irgendwelche Fehler, irgendwelche Macken und alles Mögliche, und wir verbringen doch alle zusammen hier nur Lebenszeit, und das ist doch die wir auch nutzen sollten. Und ich sag jeden Tag auch zu allen anderen, sage ich immer, oder was heißt jeden Tag, ist übertrieben, aber so einmal die Woche, genieß es jetzt. So, fühlst du dich hier wohl?
Im Hier und Jetzt
leben. Genau, lebe hier und jetzt und nicht wenn dann, wenn in 3 Jahren und das und so, sondern immer fragen, bin ich jetzt gerade glücklich mit dem, was ich mache? Gehe ich da drin auf? Sehe ich da einen Sinn drin? Und dann genieß es einfach, nimm es einfach an.
Wir sollten so oder so alle versuchen zu lernen, glücklich zu sein.
Ja.
Ich glaube, das ist so wichtig, dass man dieses Wort Glück, das ist ja so ein Begriff, was irgendwo jeder mal irgendwo sagt, ich bin glücklich oder sonst was, oder sagt das so nebenbei, das ist ja Glück oder so. Aber dieses Wort Glück, selbst zu sein, hier im Jetzt zu sein und zu sagen, ich bin glücklich, das sind ganz selten, und das müssen wir viel mehr lernen wieder.
Das stimmt.
Ich glaube auch, dass es auch ein Fehler ist, wahrscheinlich, man denkt so, Glück ist so ein Zustand, den man einmal erreichen muss und dann bleibt er. Aber nee. Man muss halt immer wieder was dafür tun, dass man in diesen Zustand zurückkommt und immer wieder seinen Intentionen folgen und so.
Das heißt auch immer, dieses Glück in den kleinen Dingen auch sehen und erkennen. Und viele kennen das vielleicht, man sieht manchmal so einen Sonnenuntergang und sagt sich, oh schön, so. Jetzt ist die Frage, wenn man aber jetzt 10-mal so einen Sonnenuntergang sieht, sieht man den dann noch genauso wie beim ersten Mal? Und ich kenne das so von meinem Kleinen, da war er irgendwie 2 Jahre alt und dann geht man raus. Man hat ja, wenn man so ein Familienleben hat, dann hat man ja immer nur ein Ziel, wenn man rausgeht. Kinder haben ja keine Ziele. Man geht dann ja raus. Und dann wollten wir dann noch schnell spazieren gehen, aber es war eigentlich quasi, wir müssen noch schnell zum Supermarkt laufen. Und dann steht er da am Rand und guckt sich dann halt so das erste Herbstblatt an. Und dann sagt man sich so, komm jetzt, Jonathan, wir müssen weiter. Wir müssen noch da und da hin. Und das ist so dieses Ding, wo ich das erste Mal gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Warum haben wir das nicht? Warum bleiben wir nicht mal stehen und gucken uns die Dinge so richtig an? Zum Beispiel, ja, am Rand einfach mal. Die Natur ist ja überall und so. Und wir laufen dran vorbei. Oder wir sehen einmal einen Sonnenuntergang und dann reicht uns das. Wir wissen, wie schön das aussieht.
Ganz genau. Jeder und ich kann davon ein Lied singen. Ich habe ja hier meinen Steg und ich kann mir jeden Tag und jeden Abend den Sonnenuntergang angucken. Ich mache es auch. So oft, wie es kann, gehe ich hin. Und jeder Sonnenuntergang ist anders.
Genau.
Bloß man muss ihn sehen, man muss es erkennen.
Ja, guck mal hin.
Guck mal hin. Ja. Das ist es.
Und nimm dir
und
Zeit.
Das ist so einmalig und das ist für mich Glück, dass ich das erleben darf.
Da gibt es es gibt ja so viele Sprichwörter, aber auch ein ganz schöner mit auch so einem Wald. Also quasi, du sollst jeden Tag eine Stunde in den Wald gehen. Außer du bist richtig gestresst und hast keine Zeit. Dann sollst du 3 Stunden in dir Wald gehen.
Ja, ja, geil, geil. Ja,
manchmal gibst du geile Redewendungen und Schnacks, die treffen das einfach
genau. Ja. Und einfach mal ausprobieren, also wirklich, einfach mal dagegen laufen.
Und neben dem, dass man das ja wirklich selber an sich spüren kann, gibt es da mittlerweile ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen zu. Man hat wirklich herausgefunden, dass die Bäume, die haben so eine Art Botenstoffe, die durch die Luft fliegen, die sind für uns unsichtbar. Aber die setzen bei uns verschiedene Impulse frei und machen uns glücklich. Und das ist damit, wie die miteinander kommunizieren und denen sagen, wo ist hier dies und das und so. Ich kann es natürlich jetzt nicht wie ein Biologe beschreiben oder so, aber das ist so ein bisschen so die Quintessenz davon, von dieser Untersuchung, dass man rausgefunden hat, dieses Gefühl, was ein Mensch hat, wenn er in den Wald geht, dieses, ich fühle mich geerdet. Ruhig, geerdet, wohl, zufrieden und so, ist tatsächlich mittlerweile bewiesen, dass das echt was damit zu tun hat, was die Bäume aussenden.
Waldbaden ist ja.
Finde ich auch schön, aber wobei ich natürlich jetzt, das ist mir dann für mich persönlich schon zu abgehoben, wenn wir jetzt über Bäume umarmen und sprechen, weißt du? Also ich umarme den Baum und spreche mit dem Baum. Nein, ich wollte das nur sagen, weil es gibt ja inzwischen Leute, die gehen in den Wald und umarmen den Baum und sprechen mit ihm und der Baum antwortet. Das kann ich noch nicht so ganz.
Ist schon schwierig.
Ich mache das auch nicht, aber ich kann jeden Menschen nachvollziehen, wenn man versucht, in Kontakt zu treten. Die Art und Weise, wie man es macht, ist ja für jeden unterschiedlich. Ja. Du umarmst vielleicht keine Bäume, aber setz dich an Steg.
Lieber eine Frau.
So, ja. Ne? Aber wie dem auch sei, aber jeder hat ja so seinen eigenen Umgang damit.
Aber jetzt Kontakt ist das richtige Ding, weil es ist ja die Resonanz quasi.
Genau.
Und das kennt ja jeder. Man ist irgendwie, man geht in einen Raum rein und auf einmal spürt man etwas. Zum Beispiel ist euch mal aufgefallen, wenn ihr richtig gute Laune habt und ihr kommt in einen Raum, wo jemand schlechte Laune hat, habt ihr nicht mehr lange gute Laune. Das schwingt sich runter. So. Man wird da so reingezogen.
Ja, das
genau. Und dann braucht man halt quasi so, wenn da jetzt 3 mit schlechter Laune sind, dann brauchst du schon, glaube ich, knapp 50 Leute, die gut drauf sind, um das so durchzubrechen.
Ja.
Aber man merkt irgendwie, irgendwas schwebt rum im Raum. Man kann Dinge ja auch manchmal einfach gar nicht erklären, weil alles miteinander kommuniziert. Das sind halt dann, das ist die Resonanz und das ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, dass das wie so ein Donut aus dem Herzen rausgeht so und dass man da, das hat man ja manchmal, wenn man in so einen Raum geht und dann findet man ihn gleich sympathisch oder nicht.
Ja.
Und das, warum nicht im Wald? Also ich bin da jetzt kein Experte, aber warum nicht?
Genau. Also kann jeder für sich selbst entscheiden, ne?
Ja, ich
muss die Schwinge von Jens jedes Mal aufs Neue überprüfen, ob er ihn sympathisch finde oder nicht.
Nein. Du bist ein sehr, sehr flauschiger Mensch.
Ja,
Jens ist sehr, sehr flauschig. Du bist so ein Förster.
Also du bist aber auch sehr empathisch. Man kennt also Andi, ne? Jens auch. Auf seine Art und Weise.
Wie versucht er gerade?
Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Also du bist so, wie ich dich kenne, wir kennen uns jetzt ja auch schon einige Jahre.
Wahrscheinlich schon über 10 Jahre, oder?
Kann ich würde auch sagen.
Ja.
Und diese Empathie spiegelt sich in unterschiedlichen Dingen wieder. Einmal, wenn man dich in deinem Küstensenfladen stehen sieht, wie du darauf auf die Menschen eingehst, die da reinkommen und mit dieser Leidenschaft erzählst. Wie du von deiner Arbeit bei den SOS-Kinderdörfern beschrieben hast, aber auch in deiner Musik zum Beispiel.
Ja, ja, noch ganz kurz, wie du sagst, ja, im Laden, ne? Ich, ja, ich habe mir immer gedacht, in jedem Laden hängt immer so herzlich willkommen. Ist das denn noch so? Also manchmal, wenn man so in irgendwelche Läden geht, da denkt man manchmal, ja, das ist aber schon marketingmäßig, aber ist man dann noch herzlich? Das ist ein starker Ausdruck. Warum bringt man den nicht wieder zurück und gibt den Dingen Bedeutung?
Ja, stimmt. Also ich wohne ja in Berlin, da ist es.
Da gibt es nur ein Schild.
Wo man denkt so, holla die Waldfee. So, ja. Wobei es da auch anders geworden ist, ja, zumindest in den Touristengegenden, da ist es auch ein bisschen offenherziger, aber so diese Berliner Schnauze, die hast du hier und da noch schon in ein oder anderen Läden. Ne? So,
stimmt, ja.
Ne? Also gerade, gehört ja dazu.
Das gerade ist
ja,
letztens das ist ja erlebt, Kultur, was, genau, ne, wo ein Bekannter, waren wir im Laden, gefragt hatte, so, ja, was habt ihr denn alles so? Oh, guck dir das doch an, da steht doch hier alles rum. Ne? So,
stimmt, aber das ist auch irgendwie
witzig, das, ja, das gehört dahin, genau, das erwartest du auch so. Ne?
Ist ja auch authentisch. Ja. Macht ja auch keinen Sinn, wenn, ja, der dann so reinkommt und alle umarmt. Der so, hat auch voll schlechte Laune.
Der so tut, oh, das, oh, das war sein herzlich willkommen. Weißt, ja, du? Das ist sein, genau, herzlich willkommen. Ja. Und derjenige, der reingeht, der weiß, dass das so ist. Genau. Weil dann fühlt er sich auch wohl. Weil so will er das ja an. Du natürlich nicht, das ist klar. Aber
wie eine Ausbildung, so kein Anschiss ist Lob genug. So.
Ja, 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 genau, so,
ja, okay, krass. Ja.
Aber ja, Musik, da müssen wir auch noch mal
drauf. Genau. Ja, genau, ich habe noch ein großes Hobby nebenbei, wird mal mehr, mal weniger, aber tatsächlich liebe ich es, Musik zu machen.
Ja.
Du bist Gitarrist, gut, ne?
Genau, also oder Percussion auch gerne mal. Hm. Und ich beschreibe das immer so, um jetzt nicht so ein Bild zu erschaffen von, ich bin hier so ein Rockgitarrist. Wenn der Tannenbaum steht und die Kugeln hängen, komm ich und bring Lametta an. Schön. So, weißt du, ich hüpf da so wie so eine Fee ein bisschen rum und mach da so ein bisschen was dran und das liebe ich dann so. Ich,
ja,
ich mach das nicht das Gerüst, sondern eher so, ja, oder der Puderzucker, aber so ein Berliner.
Das finde ich ist besser, weil, ja, das beschreibt das ein bisschen besser, weil du machst das schon ganz gut. Also,
ja,
ich finde, dieses Tannenbaum-Lametta ist so, Puderzucker klingt besser, das ist so die Krönung nochmal drauf.
Ja, okay. Ja, 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 ist sowieso, wie man das selber immer beschreibt. Ne? Ja, also gut, ich kann, ja, nur sagen, holt Musik in euer Leben. Ich kann das vielleicht hörbar schon, allerdings, wenn man mich fragt, was ich da mache und wie und welche Griffe, welche Töne und Noten lesen, ich habe mir das selber beigebracht und bin Linkshänder, spiele eine Rechtshänder-Gitarre und habe auch mal früher mal Gitarrenunterricht nehmen wollen und dann habe ich auch schon irgendwie so ein paar Jährchen dann irgendwie so 4 Jahre oder noch länger Gitarre gespielt und dann hieß es dann, nö, du musst hier einen Anfängerkurs machen und dann habe ich auch gedacht, nee, warum denn? Ich hör doch mal hin, ich will ja, dass du mich irgendwie unterstützt so und dann, ja, du hältst alles falsch und falsch rum und hier. Nein, es gibt doch diesen berühmten Andy McKee, heißt der. Der haut einfach mit den Händen auf einer Gitarre rum. Und so müsst ihr Musik betrachten. Also, weil viele immer sagen, ich kann das nicht, ich kann nicht, ich bin nicht musikalisch. Aber selbst wenn man irgendwie im Bus sitzt und mit dem Fuß wippt, das ist Musik. Da machen andere ein Sample von. Die halten dann ein Mikrofon dran und nehmen dieses Fußwippen auf und machen daraus ein Beat. Also, seid mutig.
Du hast vorhin Musik einmal so schön beschrieben. Kannst du das nochmal?
Ja, im Zusammenhang, man muss vielleicht kurz dazu sagen, ja, darauf wollte ich jetzt auch so ein bisschen hinaus, also du bist ja, ja ein sehr bescheidener Mensch, ja, mhm, aber du spielst schon, du hast in unterschiedlichen Kombinationen gespielt.
Ja, und spielst gut.
Und spielst wirklich, genau, wirklich gut und mit sehr, sehr viel Gefühl und selbst wenn du vielleicht jetzt nicht die komplexesten, ja, Jazz-Harmonien spielst, aber die haben so alle was Besonderes und entstehen so im Moment, ne? Und jetzt momentan machst du viel, spielst du viel für das Projekt Majanko zum Beispiel,
genau,
ne? Genau, bist da viel unterwegs und ihr steigt auch sehr, sehr viel in Bühnen. Und du hast gesagt, manchmal ist dieses Drumherum so aufwendig, mit, ne, dass es darum geht, ums Bezahlen, ja, genau, wie viel kriegt, ja, man, wie viel verdient man, da muss man dies für Social Media und jenes für Social Media machen. Und da hast du was Spannendes draus, ja, hast du uns gesagt.
Also kurz beschrieben, viele verstehen Musik nicht. Musik kannst du nicht greifen und besitzen, sondern Musik kennt jeder, wenn er unter der Dusche singt, dann hat er so dieses eine Gefühl und du musst damit auch nicht groß rauskommen, aber du machst die Musik für dich in deinem Moment, dann kommt das gerade raus und das reicht dir. Selbst wenn man dann schmunzelt, dann hat die Musik eigentlich alles erreicht, was die wollte. Die wollte dann gerade ein Schmunzeln in dich reinzaubern und dir den Tag verschönern. Und das ist so, dass man ja heutzutage ja viele Dinge benutzen will und will die lenken und dann gibt man den Ding einen Namen und einen Rahmen und dann tritt man ihn so auf und dann spielt man das Set und so. Und ich weiß noch in den Anfängen mit Majanko, da hatten wir das auch so, dass wir eher gesagt haben, wonach fühlen wir uns denn heute? Also es gab nicht ein eingespieltes Set, sondern eher, ja, wonach ist uns gerade? Sondern, also genau, wonach ist uns gerade? Wie fühlen wir uns? Was brauchen wir gerade für uns? So, weil vielleicht kennt ihr diesen Moment, den haben manche im Zeichnen oder im Tanzen oder im Backen oder was auch immer, diesen Flow-Moment.
Im Schreiben, ich kenn's vom Schreiben.
Genau, diese Zeitlosigkeit und dieses, dass man sich selber auch nicht mehr so richtig wahrnimmt, sondern das so durch ein fließt. Man kann das nicht genau beschreiben. Aber das kann man mit der Musik wunderbar hervorbringen und hervorrufen. Und du kannst es nur nicht, also man kann es festhalten auf CD, aber mir ist auch ganz oft aufgefallen, wenn man den Aufnahmeknopf drückt, dann passiert, dann verändert man irgendwas. Wie dieses Doppelspaltexperiment. Das ist auch irgendwie, wenn du so irgendwie einen Beobachter ins Spiel bringst, ist was anders. Und so ist das. Der große Zauber passiert manchmal, wenn keiner hinguckt.
Ja, ja, du hast bei Bandproben, ich war ja alle Jubeljahre mal auch mal bei euch bei der Bandprobe mit dabei. Genau.
Ja.
Da hast du dann
am Schlagzeug,
richtig genau. Cool. Ja. Da hast du dann auch einfach mit deiner Loopstation einfach dann pauschal, irgendwann kam so der Zeitpunkt, einfach alles aufgenommen, weil du dann eben nicht mehr auf Aufnahme drücken musstest, sondern einfach was ist. Und, und wenn es halt nichts passiert, passiert halt nichts. Aber wenn irgendwas Cooles passiert ist, dann hast du das.
So, ich habe genau, damit habe ich angefangen. Ich habe tatsächlich in meiner Ausbildung dann auch immer gerne Gitarre gespielt und da hatte ich ein Sofa und links und rechts so Boxen und dann so eine Loopstation, also quasi, du spielst was ein und das wird immer wieder, so für ein paar Sekunden wird das immer wieder dann abgespielt und da habe ich mir meine eigene Emotion erschaffen, die man da gerade braucht und das ist total cool, wenn man mal so loslässt und nicht Sachen nachspielt, sondern selber mal, es reicht ja ein Ton, es reichen auch zwei Töne, manchmal drei, wie Coldplay, drei Töne und dann einfach nur mal die Töne wahrnehmen, was die mit einem vorhaben wollen und wenn du dann sagst so, boah, ich fühle mich heute traurig, dann spielst du traurige Lieder. Ich fühle mich heute fröhlich, dann spielt man fröhliche Melodien. Und nicht komplex, sondern ganz einfach. Und das so fing das bei mir an. Und dann habe ich dazu geschlafen. In meiner Mittagspause.
Ja. Wahnsinn.
Und das bringt einen so ganz nah an sich ran. Und für viele Dinge hat man wirklich keine Worte. Und da wird mit einem kommuniziert oder man selber kommuniziert mit sich selber. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr manchmal euch selber im Kopf was erzählen wollt und ihr findet die Worte nicht dafür. Und das schafft auch Musik. Also nur Töne, die bringen das Ganze nochmal so, weil dann auf einmal emotional mit dir geredet wird und da kann man ganz viel auslösen, auch Tränen, Freude, alles Mögliche.
Das ist bei mir, klar, ich bin jetzt ja kein Musiker, ne? Aber wenn ich die Musik halt höre, habe ich auch, je nach meiner Stimmung und die Musik, die ich dann höre, die transportiert das noch mehr, verstärkt auch meine Stimmung dann.
Genau.
Ne? Und das ist halt, ich glaube, das ist schwierig, das kann für mich kein Buch, kann kein Film, das kann tatsächlich nur Musik.
Filme können das bei mir zum Beispiel auch.
Nee, schaffen
Filme
sie
können
Film
das
hat
bei
ja
mir.
Auch Musik, Filmmusik.
Genau, Filmmusik.
Gut, das ist ja auch, das
aber auch Filme,
verstärkt das ja dabei,
aber
das
Filme
verstärkt
können das bei mir auch voll. Es ist ein bisschen anders, aber es geht auch bei mir voll. Aber man sagt ja auch nicht umsonst, Musik fängt da an, wo die Worte nicht mehr ausgehen.
Ja, genau.
Ja,
so,
das ist schön.
Man braucht ja auch viele Sachen, wenn ihr irgendwo wohlfühlen wollt, was ist denn dann immer? Dann habt ihr doch so Wärme um euch rum, dann habt ihr noch die Optik, also irgendwie so gedimmtes Licht, Kerzenschein oder was auch immer und dann noch für die Ohren braucht ihr was. Also so ein paar Sinne, die dann so geschmeichelt werden, die bringen dann so tolle Sachen.
Auch Erinnerungen, Ereignisse, Erlebnisse,
Musik.
Wie mit Geruch auch, ne?
Ja, Geruch, aber bei mir ist auch, da gebe ich Christopher recht, also bei mir ist auch echt Musik, ist halt so viel Erinnerung, ne? Jetzt gerade so krass, EM läuft ja jetzt gerade und dann kommt ja Major Tom, völlig losgelöst von Peter Schmidt.
Stimmt, auf deine
meine Zeit.
Zeit.
Ne? Genau, ja. Und das war damals, da habe ich so viele Erinnerungen, Kindheitserinnerungen, Jugend, das sind ja eigentlich Jugenderinnerungen schon, die da, wo es losging, Neue Deutsche Welle. Das ist so viel und das ist auf einmal kommt diese Musik wieder und du hörst dieses völlig losgelöst.
Krass, ne?
Und mir kommen viele Erinnerungen von früher auf einmal wieder, die hatte ich überhaupt nicht mehr, die kommen auf einmal wieder und das ist Musik.
Absolut.
Ich finde immer, in der Musik dieses, wo viele auch manchmal Angst vor haben, dieses Melancholische so. Ah, warum machst du denn traurige? Ich zum Beispiel selber, ich habe auch eigene Stücke, die manchmal in Majankos Gewand dann so umgeändert werden, aber da sind auch sehr tiefe Sachen dabei, wo ich dann die ersten Beziehungen und so verarbeitet habe und sehr melancholisch. Und einige sagen auch manchmal, oh, das ist mir aber zu traurig. So. Und ich denke mir immer so, das ist doch nicht traurig. Also es ist doch einfach ehrlich. Es ist doch normales, echtes Gefühl. Warum nimmst du das und packst das in die Schublade? Negativ, traurig, will ich nicht haben.
Ja, bin ich ganz
bei dir. Warum drücken Leute das weg? Da denke ich mal so, geh da rein, geh da durch. Das heißt doch nicht, dass man sich dann da drin verliert und dann irgendwann nur noch traurig durch die Gegend läuft, sondern eher, ich finde immer dieses Melancholische, es erdet einen.
Total. Bin ich auch Chris.
Genau, du kannst es genau nachvollziehen.
Ich kann total. Auch meine, wenn ich zum Beispiel Reels mache bei Instagram oder auch für mich meine Musik, auch beim Schreiben brauche ich gerade dieses Melancholische. Und Chris sagt dann immer oft zu mir, Mensch, deine Musik, wenn du die hast, das ist immer so traurig.
Nee, sag ich
doch, hast du oft gesagt bei meinen Reels hast du das gesagt.
Mach ja, bei den Reels, also manchmal steht das im komischen Gewand dann dazu, zu manchen Beiträgen. Manchmal, wo ich denke, so ne? aber gegen die Musik an sich habe ich gar nichts.
Also, aber das ist sehr, tatsächlich sehr so. Ich kann das so nachempfinden. Also das ist bei mir auch beim Schreiben habe ich eben manchmal wirklich sehr, sehr traurige Musik, weil ich auch einfach in dieser Stimmung bin.
Das ist gut,
ist gut.
Genau. Ich habe ganz viele Liebesbriefe früher mal geschrieben. Habe ich alle verloren. Die sind leider alle weg. Aber ich hatte so einen riesen Ordner und ich habe Liebesbriefe immer mit Damien Rice, habe ich die immer geschrieben. Und deswegen auch, wo Majanko in mein Leben kam, der hat auch dann seine Lieder waren von Damien Rice. Und da habe ich mich auch in Majanko verknallt in die Musik und dachte mir, wow, das ist cool, das ist eine Tiefe. Und nicht negativ, sondern so eine, du weißt, manchmal, man kann es nicht genau beschreiben,
aber
es fühlt sich so warm und so echt an.
Ja, einfach, genau, das ist es, man fühlt sich aufgehoben.
Und wir sind ja jetzt nicht depressive Leute, ne? Also ich würde es auch von mir sagen, ich bin manchmal einfach zu albern und zu lebensfroh, aber ich bin jetzt nicht...
Wir sind nachdenkliche Menschen und das gehört dazu.
Genau. Und das finde ich auch, dass diese Stimmung kann ja auch eben Kraft geben.
Ja, total.
So, Melancholie ist ja auch eine Basis, aus der heraus du auch Kraft schöpfst.
Genau.
Du hast mir mal von einer Vorstellung erzählt, also da grübelt er selber, ne? Das ist von so einem Bild, was du im Kopf hast. Wir haben mal, das ist glaube ich auch schon einige Jahre her, aber das vergesse ich halt nicht, weil es dich auch so als Typ Mensch so ein bisschen beschreibt und Jens ist ja so ein bisschen ähnlich, hat ein bisschen Ähnlichkeit mit der Herangehensweise an solche Dinge. Da hast du mal gesagt, so, wenn du jetzt irgendwie über Musik nachdenkst und dein Traum oder sonstiges, dann hast du gesagt, ja, für mich wäre eigentlich das Perfekteste, ich stelle mich da immer so vor, wenn ich auf der Bühne sitze und sitze in einer Nebelwolke.
Ja, genau. Weil es ja auch einfach um die Musik geht, ne? Und heutzutage so diese ganzen durch TikTok und wie auch gestern habe ich so einen Anhängerführerschein gemacht und der Fahrschullehrer meinte so, oh, die Leute, die haben gar keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Und jetzt diese ganzen, wahrscheinlich auch hier, kennst du doch auch einige Musiker, die ihr Programm umschreiben müssen, damit die Leute überhaupt noch mit dabei bleiben. Weil irgendwie distanziert man sich mehr von der Musik, man geht mehr in diesen Entertainment-Bereich rein. Das finde ich immer schade, weil Musik hat damit ja gar nichts zu tun. Es geht ja eigentlich um die Musik. Also wie oft kennt man das, dass man auch bei einer schönen Musik mal die Augen zumacht und man will ja auch irgendwie abschalten und das so nach innen hereinlassen, ne? Und ja, ich mag es nicht gerne, auch wenn das manchmal anders rüberkommt. Ich mag eigentlich nicht so gerne im Rampenlicht stehen.
Nachempfinden geht bei mir genauso. Ja.
Deswegen bin ich auch froh, dass das Ganze Majanko heißt, in dem Projekt, wo ich gerade dabei bin, weil er heißt halt Majanko und ich muss immer lachen und ich finde das auch nicht als Angriff, sondern ich finde das echt schön, wenn ich von der Bühne gehe und dann kommen Leute immer an und sagen, oh, ihr habt so schön gesungen. Und ich sage so, hey, ja, danke. Und ich singe gar nicht. Tatsächlich, cool, aber so, ist doch schön.
Ja, und das ist bei mir manchmal so, wenn ich dann Lesungen mache oder irgendwo auf Veranstaltung bin und dann werde ich vorgestellt und bin dann halt vorne, will ich eigentlich ja gar nicht. Deswegen bin ich ja Autor geworden, um nicht da vorne zu stehen.
Ja.
Und wenn ich das mache, ich kann es dann, wenn ich dann da bin und drauf bin, dann kann ich das auch. Und dann fühle ich mich auch wohl, aber erstmal muss ich den Schritt machen. Und ich habe aber immer dann auch im Hinterkopf, deswegen sage ich das mit Majanko, weil du das sagtest. Ich habe ja Yando.
Genau.
Yando.
Das ist ja Yando. Fiktive.
Perfekt. Yando ist was Fiktives. Das bin zwar ich, aber das ist mein altes Ego. Mhm. So, und den kann ich immer vorschieben. Wenn es nicht gut gelaufen ist, dann ist es Yando gewesen. Wenn es gut gelaufen ist, ist es auch Yando.
Ja.
Aber
das stimmt. Das habe ich von einigen gehört.
Gewisse, das ist eine gewisse Sicherheit, die es mir auch irgendwo gibt.
Auch andere hier, die Poetry Slam machen oder so, die haben da so einen Rock an und so. Und dann kann man sich so eine Künstlerfigur geben. Ich habe die auf der Bühne nicht. Ich bin da Andi, der Senfmüller, der, den vielleicht einige kennen, vielleicht auch nicht.
Ja.
Aber einfach nur ich selber. Und ich, kann da nicht so gut mit umgehen.
Ja, deswegen haben auch ganz viele, also in der Schauspielerei zum Beispiel, man ahnt gar nicht, wie wichtig ein Kostüm ist für einen Schauspieler oder eine Schauspielerin.
Stimmt, bei dir, du kannst da richtig
drüber reden. Weil das Ding ist halt einfach so, die Leute sind da ja auch einfach, in dem Moment, wo du deswegen hassen das auch zum Beispiel Schauspieler oder Schauspielerin, wenn die sagen, ja, bring doch privat einfach deine Klamotten mit oder
stimmt.
So. Ne? Weil du denkst, ja, aber ich will mich ja nicht privat mitbringen, ich will ja diese Rolle spielen. Aber und in dem Moment, wo du in Kostüm gehst, also wo du in die Kostümabteilung gehst, man stellt für dich ein Outfit zusammen und sagt so, jo, das ist der Karl-Heinz, den du jetzt spielst oder whatever.
Der Fahrkartenkontrolleur.
Zum Beispiel der Fahrkartenkontrolleur, genau.
Aber du hast ja nicht das Problem eigentlich dann dabei, ne? Weil Schauspieler.
Stimmt, geht das.
Du hast ja nur ein Hemd und eine Hose.
Also ich habe nur ein Hemd und eine Hose, aber ich kriege dann ja mal das Kostüm.
Genau, deswegen sage ich
deswegen.
Das.
Aber bist du denn da, also fühlst du dich dann wohl, bist du dann selber gerade ein überzeugter Fahrkartenkontrolleur? Oder weißt du schon so, naja, ich bin ich als Fahrkartenkontrolleur?
Nein, also natürlich steckt in jeder Rolle auch immer ein Teil von einem selbst drin. Daraus
der Kontrolletti.
Ja, daraus beziehst du das ja. Ne? So, aber das ist schon natürlich, dass du dir, da gibt es auch tausende Techniken, wie auch immer man das macht, du kreierst schon eine Rolle.
Ne? Jetzt noch die zweite Frage. Hast du dich als Fahrkartenkontrolleur so verhalten, wie du dich selber auch als Fahrkartenkontrolleur verhalten würdest? Warst du selber oder warst du ein anderer Fahrkartenkontrolleur?
Nee, er war der selbst.
Ich würde sagen, gar nicht ich selbst. Gar
nicht. Also bist du in eine Rolle.
Ich will eine Rolle
unbedingt angucken, die Folge.
Genau, guck dir das an. Geht's in Asset. Ich hatte das, Chris war bei mir im Laden. Da haben wir uns, das kam so zusammen und ich bin selber da auch manchmal wie so ein Sechsjähriger. Ich war so aufgeregt und habe tatsächlich auch, sorry dafür nochmal, aber ich habe auch bei den Kunden, da war ja auch einiges los, ich habe immer gedacht, kennt jemand GZS? Kennt ihr das? Und dann sagt der eine nur, ja, hab ich mal geguckt, irgendwie vor, gibt's ja auch schon 60 Jahre oder so, wie lange gibt's das?
Weiß ich, ja, 60 glaube ich, also, seit irgendwie Anfang 90er.
Ich finde das so cool.
Dieter Baumann hieß er.
Ja. Nee, ich finde das nicht, Dieter Baumann hieß er. Ja. Ne? Aber jetzt viel aktueller, gerade von letzter Woche, Frank Achtern bringt.
Okay, ne? Ja, geil.
Also, genau. Ja,
geil. Nee, das also finde ich cool.
Das war auch so weird, weil du, also ich sehe da bei dir die Autogrammkarten.
Ja.
Und so. Ja gut, wir haben jetzt ja auch.
Semino Rossi hängt da auch.
Semino Rossi, ne?
Das war groß jetzt.
Wolltest du noch gehen? Wo ist das denn? Ich krieg doch Autogramm von dir.
Ja, und das sage ich ja, das fand ich so komisch, weil wir kennen uns viele Jahre, haben uns jetzt aber auch zwischendurch ja ganz lange nicht erzählt, weil ich in Berlin wohne und so. Ja, von dir will ich auch eine Autogrammkarte. Ich sage, nee, ich sage, Andi, ich kann jetzt hier keine Autogrammkarte geben. Ich finde das total weird.
Hast du Autogrammkarte eigentlich schon?
Ja, ich habe Autogrammkarten, aber wie gesagt, ich finde das immer so ein bisschen seltsam.
Ja, aber da musst du bist ein Schauspieler, da musst du mit leben.
Ja,
das ist
natürlich,
so wie mit Majanko, dass das Ding einfach.
Aber es ist noch was anderes, wenn mich eine wildfremde Person fragt. Oder geht Jens ja auch so auf Lesungen oder so, wenn einen wirklich dann Leserinnen und Leser um Autogramme bitten und so, ist das was anderes, als wenn jetzt jemand, den du schon 10 Jahre kennst, dich nach dem Autogramm fragt. So meine ich das einfach. Ich denke so, was soll ich dir denn jetzt ein Autogramm?
Wobei, ich finde das immer noch was anderes, wenn du als, also ich habe ja keine Autogrammkarten, die gibt es ja nicht für ein Autogramm. Was soll ich auch damit? Bücher. Also bei mir ist es ja so eine Widmung, die dann reingeschrieben wird. Und das finde ich, das ist auch okay. Auch dann, wenn du Leute halt länger kennst, wenn die dann sagen, ey, kannst du irgendwie was Persönliches für mich reinschreiben? So, das ist dann, das ist für mich dann noch was anderes als ein reines Autogramm.
Ja,
ne? Also, deswegen kann ich gut verstehen, was du sagst.
Also wenn du ein Gästebuch hast, schreibe ich gerne rein.
Mein Autogramm ist Senf.
Senf.
Wenn jemand sagt, kann ich von dir was Persönliches haben, dann über hier, lass Senf mit unterstützen.
Genau, und jetzt müssen wir noch mal einmal die Senfbrücke schlagen.
Diese persönliche Note, die da heutzutage auch einfach wichtig ist, die ja eben dann so da reinspielt. So,
ne? Aber kurz nochmal, ich kriege das Autogramm, oder? Du musst da an die Promi-Wand.
Wenn er dich das nächste Mal besucht in deinem Senfladen.
Ja.
So, jetzt wollen wir aber nochmal wissen, genau, gibt's auch eine Online-Präsenz von...
Ja.
Und wie genau heißt er nochmal und wo ist er zu finden?
Also unsere Online-Präsenz heißt einfach, guckt Küstensenf, Wilhelmshavener Senfmanufaktur. Also unser Ladengeschäft heißt Senfonie. Wir sind auch tatsächlich die Gründer davon. Nur Oma und Opa haben das nie eintragen lassen. Deswegen, es gibt auch noch andere, die jetzt diese Senfonie heißen. Aber
ihr seid
so,
die echte Senfonie.
Genau, aber da machen wir jetzt nun keine Werbung mehr für, weil es halt auch Senfonie Premium gibt, hier und da im Supermarkt und was es nicht alles so mit Senfonie gibt.
Ja. Du hast noch kurz zum Abschluss, bevor wir dich in den Senf-Feierabend entlassen, du hast so ein Beispiel erzählt, das wollte ich noch die Brücke schlagen mit deiner Empathie, ne? Nee, mit diesem Bild, du ziehst dich ja zurück, du hast gesagt, du bist ein sehr, sehr bescheidener, der eben nicht gerne im Vordergrund steht und sonstiges. Und ich würde behaupten, dadurch, dass du auch diesen Blick so ein bisschen diese Intro-Perspektive von dir selbst hast, guckst du auch ein bisschen anders auf das Außen, was so um dich herum passiert und nimmst Dinge mit einem anderen Blick wahr. Und da hast du mal ein schönes Beispiel erzählt von einer Katze und einem Schmetterling.
Ach so, krass, das hast du ja alles gemerkt. Ja, genau. Das ist das mit dieser Wahrnehmung. Ich hatte mal das erlebt, dann ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber da war eine Szene, die wurde als wahnsinnig niedlich beschrieben, wie auch jeder automatisch, wenn er das sehen würde, sofort sagen würde, wie schön. Da hat eine Katze mit einem Schmetterling gespielt und dann so bei Sonnenlicht so ein bisschen, ne? Und dann so richtig schön, romantisch im Sommer. Aber das Ding ist, dass dieser Schmetterling gerade um sein Überleben kämpft. Ja. Und dass es überhaupt nicht niedlich ist. Und da kann man mal sehen, diese Vera F. Birkenbühl, ganz interessant, kann ich allen empfehlen, die ist, ja. Birkenbühl ist ja leider auch verstorben, aber sie hat sich quasi noch ja manifestiert. Und die hat immer gesagt, wir haben alle so Muster. Wir werden erzogen und dann haben wir so Schablonen, durch die gucken wir durch. Und dann ist das für uns niedlich. Aber die Wirklichkeit dahinter, nicht die Realität, die man ja mit seinen Filtern wahrnimmt, sondern die Wirklichkeit ist ja manchmal ganz, ganz anders.
Und da kann man ja halt auch einfach sehen, wie wichtig Perspektiven sind.
Absolut. Auch mal rausgehen.
Genau.
Wenn man in so einem Moment drin hängt und denkt, oh Gott, wie schlimm und jetzt hier und ich habe mir den Zeh gestoßen, ganzer Tag im Arsch und so. Aber wenn man dann mal so, wenn das Leben Zeitstrahl ist und man zoomt da mal raus und dann erkennt man manchmal, okay, diese eine Situation hat das hervorgebracht. Also das hängt ja zusammen, das ist ja verbunden. Das ist ja nicht immer nur so für sich.
Genau, und das ist so auch so das Leben, wenn man dann halt einfach denkt, jetzt momentan, jetzt bricht mein Leben entzwei. Jetzt ist man in einer tief schlimmen Situation. Natürlich fällt es einem dann schwer zu sagen, ja gut, aber wer weiß, wofür das gut ist. Ja, wenn man solche Sprüche hört, dann wird man wahrscheinlich eher aggressiv, als dass man sich darüber freut. Aber wenn man da halt einfach so drüber nachdenkt und sagt so, ja, dadurch, dass du das jetzt vielleicht verlierst, kommt was anderes in dem Moment, wo du dann so einen Perspektivwechsel hinkriegst. Und deswegen fand ich diese, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Analogie irgendwie ganz spannend. Mhm. Dass für den einen ist es niedlich, für den anderen Überlebenskampf.
Ja? Auch allgemein in Metaphern versuchen, Dinge mal zu beschreiben, ist ganz, ganz einfach. Also das, man kann vieles runterbrechen, was wahnsinnig komplex ist und einfach nur zum Beispiel mit dem Verstand und man denkt immer nach und das ist wie so ein Fahrrad, man dreht das um und das Vorderrad dreht man so die ganze Zeit unbewusst und dann weiß man mal, ich muss meinen Verstand stoppen und nimmt diese Hand, nimmt die weg, aber das Rad dreht sich ja noch ein bisschen weiter so und man kann also nicht von hier auf jetzt sofort so sein Leben ändern, sondern man muss manchmal auch einfach diese Steps so gehen und ganz, ganz viel arbeiten an sich, ne?
Ich finde, das war ein wunderbarer Satz zum Ende unseres heutigen Podcasts von dir, Andi. War so oder so echt toll.
Ja, auch schön.
War sehr viel Spaß gemacht.
Sehr tiefe Gespräche.
Mhm. Ja.
Wahnsinn. Und das mit Senf.
Das,
und
mit, das Senf. Mit Senf. Wofür Senf alles gut ist.
Ja.
Andi, vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank, lieber Senf, Andi.
Ja. Ich danke euch,
dass du hier zu Gast warst.
Cool, danke. Schön.